ARD Sounds.
Crime does not pay.
Ich laufe mit dem New Yorker Graffiti-Fotografen Ray Mock durch Chinatown.
Dann gehen wir jetzt. Also, wohin gehen wir jetzt?
Wir gehen jetzt zum ersten Schauplatz von Banksys New York Residency in 2013. Auf der Allen Street in der Nähe von der Canal Street in der Lower East Side von Manhattan.
Zu dem Ort, an dem genau am 1. Oktober 2013 ein Graffiti von Banksy aufgetaucht ist. Seine Fans haben es entdeckt. Innerhalb von kürzester Zeit macht die Nachricht über Twitter die Runde. Banksy ist in New York. In der letzten Folge habe ich herausgefunden, wie Banksy dem Bristol Museum zu Weltruhm verholfen hat. Und als Nebeneffekt seines Films Exit Through the Gift Shop auch Thierry Guetta alias Mr. Brainwash. Doch 2013 scheint es so, als wolle Banksy Glaubwürdigkeit als Graffiti-Künstler zurückgewinnen. Er sprayt wieder auf der Straße, hier in New York.
Und hier sieht man jetzt nichts.
Kein Wunder, fast 10 Jahre später. So wie Ray und mir ging es vielen New Yorkern allerdings schon wenige Stunden, nachdem Banksys illegales Werk entdeckt worden ist. Wer dann erst kommt, findet es mit Wandfarbe übermalt. Vielleicht sogar von Banksy selbst. Der Farbroller steht nämlich noch an die Wand gelehnt, tropfend. Ray schafft es damals rechtzeitig.
Ich war morgens noch auf der Arbeit, habe dann irgendwann eine Nachricht von einem Freund bekommen, habe es selbst auf Instagram gesehen und bin dann, sobald ich konnte, von der Arbeit weg, um es selbst zu fotografieren.
Sein Foto zeigt Banksys Graffiti. Zwei Jungs, der eine klettert auf den Rücken des anderen, um an eine Spraydose ranzukommen. Eine Spraydose auf einem Verbotsschild, das an der Wand angebracht ist. Die Spraydose ist durchgestrichen. Darunter steht, Graffiti is a crime. Graffiti ist ein Verbrechen. Dieses Schild passt nach New York, in eine Stadt, die lange hart gegen Graffiti vorgegangen ist. Und es ist noch etwas an die Wand schabloniert. Eine gratis Telefonnummer.
Die Telefonnummer war, soweit ich mich erinnern kann, irgendwo hier unten rechts. Also es war nicht super eindeutig, aber es war halt etwas, was da nicht hingehörte. Und das hat dann relativ schnell jemand mal ausprobiert, da anzurufen.
Hello and welcome to Lower Manhattan. Before you, you will see a spray art by the artist Banksy.
Vor Ihnen sehen Sie ein Spraybild des Künstlers Banksy.
Or maybe not.
Oder vielleicht doch nicht.
Probably been painted over by now.
Es ist wahrscheinlich schon übermalt.
Spätestens nach dem Anruf bei dem Audioguide wird allen klar, das hier ist nicht nur ein einzelnes Graffiti von Banksy, diese Sache wird größer.
1, 2, 3, 4.
Any man you don't feel the right for the job.
Guess who's coming?
Ich bin Audrun Schütz. Und das ist Banksy. Rebellion oder Kitsch? Ein ARD Original vom RBB. Folge 7. New York. PR und Charity. Geht es Banksy im Oktober 2013 wirklich darum, wieder mehr auf der Straße zu arbeiten? Wieder als Graffiti-Künstler ernst genommen zu werden? Oder möchte er sich dieses Image nur zurückholen? Der US-amerikanische Kunstmarkt ist wichtig. Ist Banksys Aktion in New York also dafür da, seinen Marktwert langfristig zu erhöhen, indem er auf sich aufmerksam macht? Eine Art nachhaltige Werbung für die breite Öffentlichkeit, kurz gesagt PR? In dieser Folge versuche ich herauszubekommen, was an Banksys Aktion PR ist und was Kunst. Und ich werde zeigen, dass Banksy beides gelungen für seinen politischen Aktivismus einsetzt.
Am ersten Tag der Residency waren eigentlich nur halt die üblichen Street-Art-Fotografen dabei.
Das ist die angesehene New Yorker Graffiti- und Street-Art-Fotografin Luna Park.
Man kennt die Leute aus der Szene und man wusste ja damals nicht, dass es halt ein Monat wurde, sondern oh, ein neuer Banksy.
Aber dann erstellt Banksy eine neue Internetseite und einen neuen Instagram-Kanal, @BanksyNY. Jeden Tag postet er dort Hinweise, wo ein neues Werk von ihm in der Stadt zu finden ist.
Man muss sich das dann halt vorstellen als Street-Art-Begeisterte oder Banksy-Fan. saß man dauernd auf Instagram und hat halt seinen Kanal halt refreshed oder man hat dann halt unter dem Hashtag Banksy New York geguckt, oh, haben andere vielleicht was gefunden? Und man hat sich dann halt die Bilder genau angeschaut und oh, wo kann das denn wohl sein?
Banksy macht etwas, das in der Graffiti-Szene respektvoll Going All City genannt wird. Werke von ihm erscheinen in allen 5 Stadtteilen von New York und damit auch jede Menge Banksy-Fans. Es ist ein Spiel gegen die Zeit, denn Banksys Werke, die werden geklaut oder von anderen übersprayt, innerhalb kürzester Zeit. Steve Harrington, Kurator und Street-Art-Experte vom international renommierten Blog Brooklyn Street Art, erzählt es so.
This campaign forced people who call themselves New Yorkers.
Diese Kampagne hat sogar Menschen, die sich selbst als New Yorker bezeichnen, dazu gezwungen, plötzlich auf Karten zu schauen und herauszufinden, mit welchem Zug oder Bus oder Auto sie an diesen anderen Ort gelangen können, von dem sie vielleicht noch nie gehört haben.
That they might not have heard of before, and it would take them 45 minutes or an hour to get there.
Und was finden sie dort? Graffitis zum Mitmachen. Zum Beispiel einen Herzluftballon, der wegfliegt, mit Pflastern übersät. Erinnert an Banksys berühmtes Girl with Balloon. Hier ist das Werk allerdings erst vollständig, wenn sich eine echte Person hinstellt und nach dem Ballon greift. Ein Werk, das zum Fotografieren geradezu auffordert.
Die Menschen hier wollen wirklich mitmachen. Sie sind froh, ein Teil von etwas zu sein. Sie sind froh,
ein Teil von etwas zu sein. Even if they exaggerate, it's part of the game.
Je mehr berichtet wird, je mehr Fotos auf Instagram und Twitter im Umlauf sind, desto mehr Menschen nehmen an dieser modernen Form der Schnitzeljagd teil. KunststudentInnen, Hipster, Klempner, GaleristInnen,
and that's all you need.
Alle gemischt.
You just need a couple of people.
Man braucht nur ein paar Leute.
Looking over their shoulder. What is it? What are they looking
at?
Und
dann schauen andere Leute diesen Leuten über die Schulter. Was ist das?
Within a very short period of time,
was sehen Sie sich da an?
There's a crowd.
Innerhalb kürzester Zeit entsteht so eine Menschenmenge.
And then the people,
und dann kommen irgendwann die Leute
media,
an, die in den sozialen Medien davon mitbekommen haben. Sie finden den Ort, parken ihre Autos oder ihre Fahrräder und rennen dahin. Ein ganzer Straßenzug war so plötzlich voller Menschen, bevor die Polizei überhaupt wusste, was sie tun sollte.
Manchmal sehen sich die Polizisten gezwungen, die Straße abzusperren. Bei bestimmten Werken von Banksy bilden sich die Menschentrauben besonders spontan. Bei seinen Trucks, die durch die Stadt fahren und an unvorhersehbaren Orten anhalten. Zum Beispiel ein Viehtransporter, den Banksy von Fleischerei zu Fleischerei fahren lässt und aus dem seitlich lauter süße Kuscheltierköpfe herausschauen, die wackeln und kläglich quietschen. Der freundliche Fahrer des Trucks spricht mit britischem Akzent. Schon gehen online die Vermutungen los. Hatte Banksy nicht mal eine Fleischerausbildung gemacht?
Ist das Banksy? Könnte er das sein? Macht er sich einen Spaß daraus, dass der hier unschuldig so in der Öffentlichkeit sich präsentiert, um auch mit den Leuten selbst zu reden und ihre Reaktionen aufzusaugen?
Oder ist dieser auffällig freundliche britische Fahrer von Banksy extra so ausgewählt, dass sich die Menschen in New York genau diese Frage stellen? Ray zeigt mir ein Foto von dem Laster in seinem Buch Banksy in New York.
Da ist er ja, man sieht ihn nicht so gut in dem Foto. Ich wollte ihn jetzt auch nicht unbedingt so erkennlich machen. Aber
das ist doch Banksy.
Ja, oder vielleicht muss man kurz überlegen.
Der Mann ist weiß, mittleren Alters. Er passt vom Typ her auf eine Identitätstheorie, die schon jahrzehntelang durchs Internet geistert. Diese Theorie leitet sich von einem Foto ab, das die britische Reporterin Claudia Joseph in einer journalistischen Fotodatenbank entdeckt hat. Darauf sieht man einen weißen Mann mittleren Alters am Boden kniend. Mit Strubbelfrisur, getönter Brille und kurzärmeligem Hemd inmitten von zerschnittenen Kartonteilen und Spraydosen. Laut Datenbank ein Foto aus Jamaika, ein Ort, an dem tatsächlich Banksy-Werke aufgetaucht sind. Der Name des Mannes? Robin Gunningham. Ein unscheinbarer Brite aus der mittleren Oberschicht, 1973 geboren, der wie Banksy um die Jahrtausendwende von Bristol nach London gezogen und dort fast sofort untergetaucht ist. Die Spur ist heiß. Die größte Bestätigung für die Journalistin ist aber das höfliche Lächeln von Robin Gunninghams Vater, als sie an dessen Tür klingelt und ihn fragt, ob sein Sohn der Künstler Banksy sei. Die Antwort? Er könne dazu nichts sagen. Kein Nein, kein Dementi von Banksy. Der Journalistin reicht das als Antwort. Wieder ein Rob. Alles nur Indizien, könnte man sagen. Allerdings geht die Geschichte weiter. Jetzt folgen WissenschaftlerInnen der Queen Mary Universität in London dieser Theorie. Sie entwickeln Algorithmen, um die Verhaltens- und Bewegungsmuster aus Robin Gunninghams Vergangenheit zu verstehen, ausgehend von seinen Wohnorten. Eine kriminalistische Methode, die unter anderem angewendet wird, wenn es um Serienmörder geht, deren Opfer gefunden werden sollen. Und es zeigt sich, die Tatorte, an denen Banksy-Graffitis in Bristol und London aufgetaucht sind, passen zu dem Bewegungsprofil von Robin Gunningham. Für diese WissenschaftlerInnen gilt es damit als bewiesen, dass Banksy Robin Gunningham ist.
But those people need to shut up, you know, because that is like the stupidest thing I've ever heard, you know.
Auf den vielen Fotos im Netz sieht der Fahrer vom Kuscheltier-Truck in New York allerdings anders aus als Robin Gunningham. Dieser Aufmerksamkeit rund um Banksys Aktionen, der können sich irgendwann auch die klassischen KunstkritikerInnen nicht mehr entziehen. Und sie fragen sich, was macht Banksy da auf den Straßen von New York? Ist das wirklich Kunst oder einfach nur Werbung? Ich habe es nicht auf die Kunsthochschule geschafft.
Didn't get into art school.
Das ist Carol Deal, eine echte Rarität. Eine Kunstkritikerin, die lange für das international renommierte Kunstmagazin Art Forum geschrieben hat und ein großer Banksy-Fan ist. Eine Kombination, die es selten gibt. Die klassische Kunstkritik schaut gerne auf Banksy herab.
And I realized too, I never read a review.
Und ich habe auch gemerkt, dass ich noch nie eine Kunstkritik gelesen habe, bis ich gebeten wurde, eine zu schreiben.
Carol Deal fühlt sich mit Banksy verbunden, einem Künstler, dessen einzige Ausbildung, die er öffentlich angibt, nichts mit Kunst zu tun hat. Und sie findet die Kunstwerke, die Banksy 2013 in New York hinterlassen hat, extrem faszinierend.
And this particular one was a fiberglass figure of Ronald McDonald.
Eine davon war eine Fiberglasfigur von Ronald McDonald.
Arguably the most sculpted figure in history after Christ.
He's of course bigger than Ronald McDonald in life.
Die natürlich größer ist als der echte Ronald McDonald. Und er hat diesen riesigen Fuß.
Eine herrisch guckende Figur, etwas größer als ein echter Mensch. Ronald McDonald taucht an mehreren Tagen in verschiedenen Stadtteilen in New York vor McDonald's-Restaurants auf. Unter ihm sitzt ein zerlumpt aussehender echter Mensch, gekleidet mit Schiebermütze wie aus einem anderen Jahrhundert. Er putzt die riesigen Schuhe des Fastfood-Maskottchens blank. Unterwürfig und traurig nach unten blickend. Ein Schauspieler.
Every day the police would come and take it away.
Jeden Tag hat die Polizei die Aktion beendet.
Proving that the police are protecting McDonald's.
Und so bewiesen, dass die Polizei McDonald's beschützt,
not the public.
Und nicht die Öffentlichkeit.
Für Carol Deal gehört genau diese Reaktion der Polizei zu Banksys Kunstwerk dazu. Für sie ist Banksys Residency in der Stadt eine einzige zusammenhängende Performance, die sich über einen Monat erstreckt. Deswegen gehören für sie Banksys Social-Media-Kanal, Banksys Website und seine Videos und Audio-Guides zu diesem Kunstwerk, der Performance, dazu. Carol Deal regt sich über all die KunstkritikerInnen auf, die sich geäußert haben, ohne dass sie vorher die Audio-Guides angehört hatten. Denn so haben sie ein wichtiges Detail an der Ronald McDonald-Figur von Banksy übersehen.
Not one person said anything about the fact that the face wasn't the face of Ronald McDonald.
Niemand hat etwas über die Tatsache geschrieben, dass das Gesicht nicht das Gesicht von Ronald McDonald
the face
war.
Was
das Gesicht war ein Gipsabdruck eines griechischen Gottes,
of a Greek god that happened to be the god of cattle.
Der zufällig der Gott des Viehs war.
And
das ist einfach komplett untergegangen.
It just got completely lost.
Dieses Detail wurde aber im Audioguide erwähnt.
His face is that of the Greek god Hermes.
Sein Gesicht ist das des griechischen Gottes Hermes von der berühmten Statue von Praxiteles aus dem Jahr 340 vor Christus. Ist das nun eine ironische Anspielung auf die griechische Mythologie? Oder hatte der Künstler solche Schwierigkeiten, das Gesicht zu modellieren, dass er einfach die nächstgelegene Büste aufsetzte, die er finden konnte? Wir werden es nie erfahren.
It's the second one.
Die Figur vor dem Bulettenladen sieht aus wie Ronald McDonald. Und wie Hermes, der in der griechischen Mythologie tatsächlich als Viehdieb gilt und unter den griechischen Göttern derjenige ist, der gerne trickst und betrügt. Einer, der mit Witz und Schlauheit seine Ziele erreicht. Wie Banksy.
I don't know, I just love it because it's just a joke.
Ich finde das toll, weil das einfach ein Scherz ist und es Banksy egal ist, ob die Leute den verstehen oder nicht.
And Banksy doesn't care whether people get it or not.
Im Gegenteil. Banksy macht sich Carol Deals Meinung nach sogar einen Spaß daraus, dass die Kritiker den Scherz nicht verstehen. Sie ist sich zum Beispiel sicher, dass ihr Freund, der berühmte Kunstkritiker-Kollege Jerry Saltz, auf einen von Banksys Tricks hereingefallen ist.
Jerry
hat das Werk also kritisiert, einfach weil er es liebt, Banksy zu kritisieren.
As do all art critics, without doing their homework.
Und wie alle Kunstkritiker, ohne seine Hausaufgaben zu machen.
Ein neuer Tag. Ein neuer Banksy. Das Bild dieses Mal? Ein idiotischer Hundeschatten, der an einen Feuerhydranten pinkelt. Aus dem Hydranten schwebt eine Gedankenblase, auf der steht: Du machst mich komplett. Echt jetzt? Das halten die Leute für so toll und wichtig und so politisch pointiert?
Das hat Jerry Saltz in einem Artikel für das Online-Magazin Vulture geschrieben. Kaum vorstellbar, dass er vorab den Audioguide auf Banksys Website angehört hat, der quasi vorwegnimmt, was Jerry schreiben wird.
Sehen Sie sich gerade eines der größten Kunstwerke des 21. Jahrhunderts an?
Are you looking at one of the great artworks of the 21st century? If so, you're in the wrong place.
Wenn ja, dann sind Sie am falschen Ort.
You should be looking at a stencil of a dog peeing on a hydrant.
Sie sollten sich ein Schablonengraffiti von einem Hund ansehen, der an einen Hydranten pinkelt.
Sehr hochgestochene Kunstkritikersprache kommt dann. Mit Begriffen wie die strukturelle Rekontextualisierung und der Feststellung, dass man einen großen Künstler daran erkennen könne, wie er Lichtreflexe einfängt. Und dieses Graffiti habe ja gar keine.
Welcome to the art world. And so he was making fun of Jerry before Jerry came out.
Und so hat er sich schon über Jerry lustig gemacht, bevor Jerry überhaupt da war.
Man könnte es auch so sagen. Der Kunstkritiker Jerry Saltz ist der Hund, der an die Kunst von Banksy pisst, den Hydranten. Und erst dadurch, dass er es macht, sich tatsächlich darüber aufregt, über die Banalität des Graffitis, erst dadurch wird Banksys Kunstwerk komplett. Jerry Saltz hat es vervollständigt. Carol Deals Interpretation geht sogar noch weiter. Für sie ist selbst die Art, wie die Stadt mit Banksy umgeht, Teil seiner ausgeklügelten Kunstperformance.
Auf privates oder öffentliches Gelände zu laufen und es zu verunstalten, das ist nicht meine Definition von Kunst.
Als Michael Bloomberg, der damalige Bürgermeister von New York, so auf Banksys Aktion reagiert, ist die Verfolgung von Graffiti nicht mehr so streng wie noch in den 90ern. 2013 wird Street Art zum Teil schon extra in Auftrag gegeben, um Viertel aufzuwerten und Immobilienpreise hochschnellen zu lassen. Doch Mayor Bloomberg greift den veralteten Diskurs wieder auf. Graffiti als Zeichen des Verfalls einer Stadt. Die Polizei soll wieder die Kontrolle über New York erlangen.
He became Banksy's biggest publicity agent.
Er wurde zu Banksys größtem PR-Agent, weil er gesagt hat, lasst uns Banksy loswerden. Und es stand dann auf der Titelseite der Zeitung. Diese Art von Werbung kann man sich nicht kaufen.
In diesem Fall ist auch schlechte Presse gute Presse. Carol Deal sieht also beide Seiten. Einerseits ist Banksys Aufenthalt in New York für sie eine gelungene Kunstperformance. Andererseits funktioniert diese Performance auch wunderbar als Öffentlichkeitsarbeit für Banksy. Aber steckt vielleicht noch mehr PR in Banksys Aktion? Street Art-Experte Steve Harrington sagt eindeutig ja. Auf ihn wirkt es so, als habe Banksy seinen Monat in New York sogar von einer echten PR-Firma planen lassen.
And the agency gave him a range of options.
Die Agentur hat ihm eine Reihe von Optionen für die Durchführung vorgeschlagen. Wahrscheinlich hat der Kreativdirektor 2012 oder Anfang 2013 gesagt, du musst unbedingt Instagram nutzen. Und wir werden einen Account für dich einrichten. Du wirst täglich Postings machen.
Diese Agenturidee ist so unromantisch.
Isn't it?
Ja, oder? Ich habe das in der Vergangenheit schon zu einigen Leuten gesagt. Und dann war das Gespräch sofort zu Ende oder es wurde das Thema gewechselt.
Please don't tell me that it's just a cold, calculated marketing campaign.
Es ist unsere Bereitschaft, blind zu sein.
It's our willingness to be blind.
Die uns nicht sehen lässt.
That allows us to not see.
Heute gibt es nur noch zwei erhaltene Banksy-Graffitis aus dieser Zeit in New York. Aber seine Kunst lebt weiter. Auf Fotos, auf Social-Media-Fanseiten, in Büchern, in Newsbeiträgen oder in einem Dokumentarfilm über Banksys Residency in New York, den man gratis im Internet findet. Alles gute Werbung für Banksy. Hat also wunderbar funktioniert, die Kampagne. Ich frage den Banksy-Experten Ulrich Blanchet, ob er glaubt, dass Banksy solche Strategien tatsächlich outsourcen würde. Die Antwort überrascht mich. Ganz klar, ja. Und das sogar schon in den Nullerjahren, in seiner Anfangszeit in London.
Er arbeitet mit einer PR-Agentur, die dann auch noch Kontakte haben, die natürlich ganz klein sind und auch underground, aber das ist schon eine größere Sache.
Banksy hat auch schon lange eine offizielle eigene PR-Agentin, Jo Brooks, in England. Auch sie schreibe ich übrigens an. Genauso wie Banksy per Mail und über Instagram. Er hat sich bisher nicht zurückgemeldet. Vielleicht klappt es ja über seine PR-Agentin. Banksy hat auch schon seit den Nullerjahren immer wieder wechselnde ManagerInnen. Alles ganz schön professionell durchgeplant. Und dann kommt die zweite Überraschung. Ulrich Blanchet hat eine krasse Vermutung, wer in dieser frühen Anfangszeit Banksys Vorbild ist.
Er ist schon ab dieser Zeit mit Damien Hirst befreundet. Damien Hirst ist sozusagen der Vorläufer, das Role Model, wo Banksy hin will.
Das haut mich jetzt wirklich um. Damien Hirst, einer der teuersten modernen Künstler unserer Zeit. Ein echter Galeriekünstler. Einer, der seine Kommerzialisierung auf die Spitze treibt. Der die Leute schockiert, indem er einen toten Hai in Formaldehydlösung ausstellt. Oder Totenschädel, die mit Diamanten überzogen sind. Sarkastische Kunst. Ohne politische Hoffnung. Man könnte meinen, genau das Gegenteil von Banksy. Und der soll sein Vorbild gewesen sein?
Jetzt nicht, dass er künstlerisch das Gleiche machen will, aber vom Provokationsfaktor und vom Bekanntheitsgrad und von dem Publikum, dass er sozusagen ein allgemeines Publikum anspricht.
Ulrich Blanchet glaubt, dass Damien Hirst Banksy in seiner Anfangszeit in London einen Atelierraum vermietet hat. Und dass die beiden Künstler befreundet sind oder waren. Aber gut, warum sollte sich Banksy auch nicht Aufmerksamkeitsstrategien bei einem erfolgreichen Künstler abschauen oder PR-Agenturen beauftragen? Kommt es nicht vielmehr darauf an, was die Kunstwerke selbst aussagen? Auch bei der Kampagne in New York waren Banksys Werke zum Teil hochpolitisch, gibt Steve Harrington zu bedenken.
He also wants to build a career, a brand. He wants to make money.
Er will Karriere machen, eine Marke aufbauen. Er will Geld verdienen.
That's the water we're swimming in. But ultimately he could have chosen many other different topics.
Aber letztlich hätte er viele andere Themen wählen können, weniger kontroverse.
Likely to get him into trouble.
Welche, bei denen es weniger wahrscheinlich ist, dass er in Schwierigkeiten gerät. Aber tatsächlich will er mit seiner Kunst helfen.
But he actually wants to use his art to help.
Will Banksy Geld und Macht, um anderen Menschen helfen zu können? Das schaue ich mir bei seiner nächsten Kunstaktion an, bei der klar wird, wie Banksys Hilfe konkret aussieht. Eine Aktion, zu der unter anderem der New Yorker Street-Art-Blogger R.J. Rushmore eine persönliche Einladung von Banksy bekommen hat.
Ich weiß nicht mehr, wie die E-Mail-Adresse hieß. Info at Banksy oder so etwas in der Art.
Very vague invitation and it just says,
darin stand dann nur sowas wie 15. August, England, Banksy.
That was the information that I had.
Das war die ganze Info, die ich hatte.
So
also dachte ich mir, naja,
well,
dann buche ich jetzt eben einen Flug nach England.
Denn
wenn du von Banksy eingeladen wirst,
when you get invited somewhere by Banksy,
dann solltest du hingehen.
You should go.
Obwohl RJ nicht mal wusste, wo in England er ein Hostel buchen sollte, er hat seine Reise nicht bereut. Im August 2015 eröffnet Banksy einen Vergnügungspark am Meer in der Nähe von Bristol. Dismalland. Englisch für Land der Trostlosigkeit.
Is there something missing in your life?
Es ist eine Art gruseliges Disneyland mit extra auf grimmig geschultem Personal und lauter kaputten Fahrgeschäften. Then stop what you're doing and come to the happiest place. Eine Kunstausstellung gibt es natürlich auch, von Banksy kuratiert. This is a theme park like no other. Damien Hirst darf ein echtes totes Schaf in Formaldehydlösung ausstellen, das mit einem aufgeklebten goldenen Horn auf der Stirn aussieht wie ein Einhorn. Insgesamt lädt er 58 Künstlerinnen und Kunstaktivisten aus der ganzen Welt ein. Querbeet, zum Teil kaum bekannte Namen. Und natürlich gibt's auch Kunst von Banksy. Ein Werk von ihm lässt viele Besucher mit einem besonders beklommenen Gefühl zurück. Zwei Modellboote auf einem kleinen Pool, ein Polizeiboot und ein überfülltes Boot mit flüchtenden Menschen. Mit einer Fernsteuerung daneben, die die Besucher benutzen dürfen.
Da war aber so ein Switch drin. Das heißt, man hatte vielleicht am Anfang ein Polizeiboot gesteuert und nach kürzester Zeit war auf einmal das Flüchtlingsboot. Und das hat sozusagen ständig gewechselt. Man wusste dann nicht, oh, was fahre ich denn jetzt gerade?
Viele sehen dieses Werk kritisch. Auch der Street-Art-Künstler Felix Brown alias FLX, den ihr aus der Bristol-Folge kennt.
He doesn't always get it right.
Er macht nicht immer alles richtig.
I'm filling a little model boat full of black faces.
Und ein kleines Modellboot voll mit schwarzen Gesichtern zu füllen. Der weiße Retter.
I'm not saying that that's what Banksy believes himself.
Ich sage nicht, dass Banksy glaubt, das zu sein.
The white savior, that's the
Aber manchmal kommt es eben so rüber.
But sometimes that's how it comes across.
Als Banksy das Publikum mit dem ferngesteuerten Boot in Dismorland spielen lässt, leben gerade bis zu 6000 geflüchtete Menschen in einer provisorischen Zeltstadt. Auf der anderen Seite des Ärmelkanals in Frankreich. Auf dem Gelände einer ehemaligen Mülldeponie am Rande von Calais. Sie warten darauf, irgendwie nach England weiterreisen zu können. Als Dismorland schließt, schickt Banksy sein Team aus Bauexperten zu ihnen. Mit ganz vielen Holzplatten und Einrichtungsgegenständen aus dem ehemaligen Vergnügungspark. Banksys Team baut 12 Wohnungen, einen Gemeinschaftsbereich und einen Kinderspielplatz. Sie nennen das Projekt Dismal Aid, düstere Hilfe. Doch bei dieser Hilfsaktion bleibt es nicht. Denn dann erhält die deutsche Kapitänin Pia Klemp im September 2019 eine E-Mail. Als sie den Text liest, denkt sie, das Ganze sei ein Scherz.
Hallo Pia. I've read about your story in the papers. You sound like a badass.
Ich habe deine Geschichte in der Zeitung gelesen. Du machst keine Kompromisse.
I'm an artist from the UK and I've made some work.
Ich bin ein Künstler aus Großbritannien und habe einige Arbeiten über die Migrationskrise gemacht.
Obviously I can't keep the money.
Natürlich kann ich das Geld nicht behalten.
Could you use it to buy a new boat or something?
Könntest du es verwenden, um ein neues Boot oder so etwas zu kaufen?
Please let me know.
Bitte lass es mich wissen.
Well done.
Gut gemacht.
Banksy.
Doch es ist kein Scherz. Es ist Banksy, der schreibt. Zu diesem Zeitpunkt hat Pia Klemp schon mehrere Jahre auf verschiedenen Rettungsschiffen von Hilfsorganisationen gearbeitet und mehreren tausend Menschen das Leben gerettet. Wahrscheinlich hat Banksy daher tatsächlich aus Medienberichten von Pia Klemp erfahren. Die italienische Regierung hat sie und ihre Crew gerade erst wegen Beihilfe zur illegalen Einreise angeklagt. Als würde sie als Schlepperin Geld verdienen und nicht Menschen vor dem Ertrinken retten.
Im schlimmsten Fall drohen uns 20 Jahre Gefängnis und horrende Geldstrafen.
Pia Klemp geht auf Banksys Angebot ein und zieht ein anarchistisch-feministisches Kollektiv hoch, das das Schiff heute betreibt. Deswegen auch der Name des Schiffs, Louise Michel, benannt nach einer französischen Anarchistin. Als alles fertig organisiert ist, veröffentlicht Banksy ein Video auf seinem Kanal. Darin sieht man die Louise Michel auf dem Mittelmeer. Sie ist pink bemalt, mit einem Mädchen in Rettungsweste, das nach einem Rettungsring in Herzform greift. Ein Bild, das sofort an Girl with Balloon erinnert. Außerdem zeigt Banksy dramatische Szenen der Seenotrettung. Und er positioniert sich klar. Da die EU-Behörden die Notrufe der Nicht-EuropäerInnen absichtlich ignorieren, muss er mit dem Schiff aushelfen. Am Ende steht im Video eingeblendet, All Black Lives Matter. Okay, aber so ein pinkes Schiff und dann wieder Girl with Balloon. Das soll jetzt tolle Kunst sein?
Da geht es um Wiedererkennung und es geht darum, dass man da Leuten hilft mit diesem Schiff. Das ist eine Charity-Sache. Es ist schon so, dass er einfach weiß, das ist mein großer Hit und ich will hier vor allem auch Leute ansprechen, die
die ich vielleicht sonst nicht anspreche. Und also da heiligt der Zweck die Mittel. Dieses Schiff soll nicht in erster Linie als großes Kunstwerk in Erinnerung sein, sondern als ein Aktivismuswerk.
Banksy-Experte Ulrich Blanchet scheint da eine ganz klare Haltung zu haben. Ich finde die Sache aber nicht ganz so eindeutig. Ist diese Charity-Sache nicht so ein typisches reicher Künstler-Ding? Im Kunstbetrieb, in dem Aufmerksamkeit eine Währung ist, ist auch Charity nicht unschuldig.
An sowas merkt man dann ja schon, es ist auch nicht nur darum geht zu helfen, sondern das ist schon, okay, ich war das übrigens hier, ich bin Banksy, der mit dem Girl with Balloon.
So kann man es auch sehen, man kann auch umgekehrt sehen, ich muss jetzt hier wirklich draufschreiben, dass das von mir ist, damit die Leute dafür Geld geben und damit dieses Schiff gefahren wird, damit es in die Medien kommt, damit es auch gesehen wird.
Banksy nutzt also seine Bekanntheit, um auf Probleme aufmerksam zu machen? Das kann schon sein. Auf jeden Fall weist er in seinem Video darauf hin, wohin Geld für die Seenotrettung der Louise Michel gespendet werden kann. Auf der Website mvlouisemichel.org. Wahrscheinlich gehört es zu Banksy dazu, dass sich nicht mehr so richtig trennen lässt. Was ist sein politischer Aktivismus und was Teil der Kommerzialisierung? Um die eigene Einstellung gegenüber Banksy klarer zu kriegen, hilft es aber, seine Trittbrettfahrer zu beobachten. Firmen, die Banksys Kunst und seinen Aktivismus ohne seine Erlaubnis kopieren, sich in seine Tradition stellen. Und bei denen es dabei ganz sicher nur um eine Sache geht: Geld. Warum ich da so sicher bin, zeige ich euch an einem Beispiel.
Wow, mit rotem Teppich.
Interessantes Gesicht haben sie immer gemacht. Sehr seltsam.
Ich stehe mit Ulrich Blanchet am Eingang einer der vielen Fake-Ausstellungen mit Banksy-Werken, die gerade überall auf der Welt wie Pilze aus dem Boden schießen. Diese hier heißt The Mystery of Banksy, A Genius Mind und kostet über 20 Euro. Allein am Eintrittspreis sieht man schon, das ist keine Ausstellung von Banksy selbst. Der zeigt seine Werke immer gratis.
Aber es steht auch extra dran, eine nicht autorisierte Ausstellung.
Ja, aber das wird auch als eine Art Label verwendet, als ob das was im Banksys Sinne wäre. Aber es ist eigentlich das Gegenteil. Also man dreht es um. Also man verwendet sozusagen den Künstler gegen sich selber. Ah ja, jetzt sind wir schon mittendrin.
Ja, wir sind einfach drin. Ach so, nee.
Hier gibt's kein einziges echtes Werk von Banksy. Alles ist anhand von Fotos aus dem Internet nachgemacht. Okay. Auch eine Nachbildung von Banksys bemalten Elefanten ist mit dabei. Natürlich nicht lebendig. Oder von Girl with Balloon in kleiner, im dicken Schreddergoldrahmen.
Das ist eine Leinwand, die rauskommt, die geschreddert wurde. Hier schaut es fast wie Papier aus.
Vor Hamburg war diese Ausstellung schon an 10 anderen Orten. Unter anderem in München, Graz und Leipzig. Im Februar 2023 haben sie 1,2 Millionen Menschen besucht. Da kommt bestimmt viel Geld zusammen. Wie viel Gewinn diese Ausstellung macht, das will mir die Pressestelle des Unternehmens aber nicht verraten. Wir kommen in den nächsten Raum der Ausstellung. Hier ist ein riesiger pinker Rettungsring in Herzform an die Wand gesprayt.
Okay, hier geht's um die Louise Michel, das Boot, genau, was er gekauft
Schiff,
hat.
Genau.
In diesem Raum läuft Banksys Video von seinem Insta-Kanal. Das Video, in dem Banksy berichtet, dass er das Rettungsschiff gekauft hat. Mitten im Raum steht eine kleine Nachbildung der Louise Michel. Auf einer gläsernen Box mit einem Schlitz, in den man Geld reinwerfen kann.
Die Frage ist, an wen das Geld geht. Also hier ist zwar Geld drin, aber es steht nirgends, was damit finanziert.
Stimmt, hier kann man einfach Geld reinwerfen. Aber für was? Wahrscheinlich für die Ausstellung, ne?
Wahrscheinlich für die Ausstellung. Man weiß es nicht. Also es steht ja jetzt nicht da, sie spenden jetzt für Flüchtlinge in Nordafrika.
Verrückt.
Das ist sehr seltsam.
Ich beschließe, die Ausstellungsmacher direkt zu fragen und bekomme einen Interviewtermin mit der Kuratorin der Ausstellung, Virginia Jean.
Banksy verkauft seine Bilder für, Sie wissen es bestimmt, Millionen von Pfund. Das sind eben alles, sage ich mal, sehr kapitalistische Akte. Er macht aber das Ganze sehr richtig und zeigt uns, wie man es für die Welt gut nutzen kann. Ein sehr schönes Beispiel dazu ist sein Bild Game Changer.
Ein Bild, das Banksy während der Corona-Pandemie an eine Universitätsklinik in England gespendet hat. Eine Klinik, in der sehr viele schwere Covid-Fälle behandelt werden. Darauf sieht man einen Jungen, der eine Krankenschwesterfigur durch die Luft fliegen lässt, wie eine Superheldin. Eine Batman- und eine Spider-Man-Figur liegen neben ihm im Mülleimer. Im März 2021 ist es das teuerste Banksy-Werk, welches bis dahin versteigert worden ist. Das Krankenhaus hat es verkauft, um eigene Kosten zu decken.
Und so zeigt er, Geld an sich ist nichts Schlechtes. Die Frage ist, was man damit macht. Und genau nach dem Motto läuft natürlich auch die Ausstellung.
Was machen Sie denn mit dem Geld, das Sie einnehmen?
Wir geben einen großen Teil davon an Louise Michel.
Was ist ein großer Teil bei der Hamburg-Ausstellung mit 130.000 BesucherInnen, die um die 20 Euro Eintritt zahlen? Es sind gerade mal 5.877,20 Euro. Ich spreche mit einer Frau aus der Pressestelle von Kofo Entertainment. Das ist das Unternehmen, das die Banksy-Ausstellung betreibt. Nach eigenen Angaben Marktführer mit sogenannten Themenausstellungen wie Körperwelten oder Van Gogh, The Immersive Experience. Der Frau ist die Sache hörbar unangenehm. Eine Kuratorin kenne sich eben nicht so gut mit Zahlen aus. Sie erklärt mir die Spendenaktion etwas genauer. Das Geld aus der Spendenbox in der Ausstellung geht tatsächlich an die Louise Michel. Kofo Entertainment gibt nochmal so viel Geld als eigene Spende obendrauf. Im Fall von Hamburg kommen also insgesamt knapp 12.000 Euro zusammen. Falls keiner spendet, gibt es also auch kein Geld für gute Zwecke in Banksys Sinn. Aber kommt das Geld aus den Ausstellungen auch an? Nach Auskunft der Louise Michel erst nach mehrmaliger Aufforderung.
Es gab keine Kommunikation, Zusammenarbeit oder Abstimmung mit uns. Tatsächlich haben wir die Informationen über die Ausstellung und die Tatsache, dass sie in unserem Namen Spenden sammeln, von Freunden erfahren und sie von unserer Seite aus kontaktiert. Nach mehreren Versuchen, sie zu kontaktieren, haben wir Geld erhalten.
Im Gegensatz zu Banksy gibt sich Kofo Entertainment offensichtlich nur den sozialen Anstrich, um mit Banksys Kunst viel Geld verdienen zu können. Banksy hingegen fragt höflich an und spendet dann großzügig an die Seenotrettung und ein Krankenhaus.
And now, ladies and gentlemen, the star of our show. Should be played at high
volume. In dieser Folge ging es darum, wie es Banksy gelingt, politischen Aktivismus und PR für sein eigenes Werk miteinander zu verbinden. Das ist seine große Kunst. Aber ist Banksys sarkastischer Humor bei jedem politischen Thema passend? Ich würde sagen nein, wenn ich an das ferngesteuerte Flüchtlingsboot aus dieser Folge denke. Doch das war nur ein kleines Werk in einem großen Vergnügungspark. An seiner nächsten großen Kunstaktion ist eigentlich alles problematisch.
Er zeigt den Leuten jetzt, dass wir Ratten sind. Denn Steinschleudern sind Waffen, die die Kinder, die palästinensischen Kinder benutzen. Wir sind keine Ratten. Ich sehe die Ratten hier als eine Beleidigung an. Wir töten Ratten.
Hier Ratten, wir killen sie.
In der nächsten Folge übernachte ich ein paar Tage in Banksys Kunsthotel in Bethlehem im Westjordanland. Ein Hotel, in dem sich alles um das Thema Nahostkonflikt dreht und bei dem einige Palästinenser ganz schön unzufrieden sind mit Banksys Einmischung. Ich bin Ortrun Schütz und das war Banksy. Rebellion oder Kitsch? Folge 7. New York. PR und Charity. Ein ARD-Original vom RBB. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Idee, Autorin und Host: Ortrun Schütz. Dramaturgie und Storyberatung: Sarah Meinhold. Projektleitung und Redaktion: Roman Ruthardt und Romy Sigmüller. Executive Producer RBB: Jens Jarisch. SprecherInnen: Peter Becker als Banksy, Kim Neubauer, Martin Brettschneider, Max Hegewald und Bernd Moss. Technische Realisation: Nikolaus Löwe und Martin Scholz. Regie und Sounddesign: Giuseppe Maio.